Ja, Herr, wir beten an vor deinem Thron, wir beugen uns vor dir, wir erkennen dich an als unseren König, als unseren Herrn, als unseren Erlöser, als das Lamm Gottes, als den guten Hirten. Und wir danken dir, dass du als guter Hirte uns vorangehst und dass du uns auf grüne Weiden führst, uns frisches Wasser gibst, uns versorgst mit dem, was wir brauchen. Herr, wir bitten um deine Versorgung auch jetzt. Amen. Ich möchte gerne aus dem Johannesevangelium einen Abschnitt lesen aus dem 6. Kapitel. Johannes Kapitel 6. Ich lese die Verse 1 bis 13. Johannes Kapitel 6, die Verse 1 bis 13. Da heißt es, danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberias und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus, woher sollen wir Brot kaufen, dass diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brot reichen nicht für sie hin, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm, es ist ein kleiner Junge hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat, aber was ist dies unter so viele? Jesus sprach, mach, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun die Männer an Zahl etwa 5000. Jesus aber nahm die Brote und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatte, übrig blieben. Und dann, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dies ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt gekommen ist. Ihr Lieben, diese Geschichte ist uns ja sehr, sehr gut bekannt. Wenn man die Evangelien einmal unter dem Gesichtspunkt liest, was war denn eigentlich die Haupttätigkeiten, die Jesus in diesen 3 Jahren seiner öffentlichen Wirksamkeit getan hat, dann lässt sich das ganz einfach in wenigen Kategorien irgendwo aufzeigen. Das eine war seine Lehren, mit H geschrieben, ja. Also, er hat immer und immer wieder in diesen 3 Jahren, hat er zum Teil zu den Jüngern, zum Teil zu einer Volksmenge, in verschiedener Weise gelehrt und gesprochen. Wir haben die Gleichnisse Jesu, wir haben die Bergpredigt, wir haben Verschiedenes, wo wir das sehen. Ein zweiter großer Teil dessen, wie Jesus diese 3 Jahre verbracht hatte, war, dass er heilte. Es ist unglaublich, wie oft in den Evangelien von den Heilungen, und da nehme ich nun die Dämonenaustreibungen dazu mit hinein, also das Heilen von Kranken war einer der wichtigsten Tätigkeiten Jesu überhaupt. Ein dritter Bereich war, dass er immer wieder das Gespräch gesucht hat mit Einzelmenschen und zerbrochene Herzen aufgerichtet hat und Vergebung von Sünden zugesprochen hat. Es gibt so viele Einzelgespräche, die uns auch überliefert sind, die so wertvoll sind und den Charakter Jesu in besonderer Weise zeigen. Und ein viertes Thema war sein Ruf zur Nachfolge. Ich meine jetzt abgesehen von seinem Tod und Auferstehung, aber das sind so immer wieder dieser Ruf zur Nachfolge. Wenn man das so ein bisschen kategorisiert, dann merkt man, wie groß eigentlich der Teil war, der von Heilungen redet. Ich sage das deswegen, weil ja auch hier in diesem Text es so beginnt, dass als Jesus auf die andere Seite des Ufers vom See fuhr, ist ihm eine ganz große Volksmenge nachgefolgt. Warum? Warum? Es wird nicht gesagt, weil er so herrlich predigte oder sonst etwas. Es war eigentlich nicht das, sondern weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Also, wie Jesus hier auf dieser Erde war und sozusagen sich selber offenbarte, wer er ist, und das war, wie er sich damals offenbart hat, ist er ja heute noch. Das müssen wir immer so übertragen. Er hat sich ja nicht geändert, auch in den Wertigkeiten dessen, was er getan hat. Da sehen wir, wie das Heilen von Kranken im weitesten Sinn des Wortes eine unglaublich große Rolle in seinem Dienst gespielt hat. Und diese Heilungen werden hier benannt, wie im Johannesevangelium immer, aber auch sonst Zeichen. Zeichen, die er getan hat, Zeichen, die darauf hinweisen, wer er ist. Er ist der Heiland. Nicht nur der den Körper heilt, sondern der uns insgesamt Heilung bringt im Sinne von Errettung. Und es sind Zeichen, die hinweisen auf die Vollendung im Reich Gottes. Er ist immer gekommen, er hat immer davon gesprochen, von dem Reich Gottes und von den Zeichen des Reiches Gottes. Wenn er gepredigt hat über das Reich Gottes, dann war es immer verbunden mit Zeichen. Den Durchbruch des Reiches Gottes sieht man an den Zeichen. Die Zeichen sind noch nicht die Vollendung, das ist klar. Aber es sind schon Zeichen für die Vollendung. Und deswegen ist jede Heilung immer auch ein Zeichen für einen Zustand, in dem wir eintreten dürfen eines Tages, wo es um diese Vollendung geht. Und ihr Lieben, wenn wir diese Heilungsgeschichten lesen, dann das, was mich am meisten beeindruckt, ist, dass diese Heilungen völlig unkompliziert verlaufen. Völlig unkompliziert. Es ist erstaunlich, wie über die Heilungen berichtet wird. Manchmal ist es nur zusammenfassend und er heilte alle Kranken. Also stellt euch einmal vor, wenn das heute in unserer Gesellschaft sein würde, was sich da abspielen würde, im Fernsehen und in Medien und so weiter, was da daraus gemacht würde. In diesen Medien des Neuen Testamentes, er heilte alle Kranken. Wenn eine Heilung direkt berichtet wird, dann steht dort, steh auf, nimm dein Bett und geh, fertig. Da wird nichts ausgeschmückt. Und was mich noch beeindruckt dabei, ist, dass offenbar bei den vielen Heilungen sie deswegen auch unkompliziert, wenn ich das einmal so sagen kann, geschehen sind, weil nicht erwähnt wird, dass es da irgendwelche großartigen Voraussetzungen gibt. Also das ist nirgendwo so beschrieben, dass Jesus da sozusagen, bevor er jemanden geheilt hat, gesagt, du musst zuerst ein Glaubensseminar besuchen. Oder du musst einen bestimmten Grad von Heiligkeit. Oder du bist nicht würdig, dass du nicht geheilt würdest. Ich meine, diese Massen, die da an ihm vorüber, die man ihm vor den Füßen legte, er konnte ja gar nicht mit jedem Einzelnen ein ausführliches, seelsorgerliches Gespräch führen. Er hat sie geheilt, er hat sie berührt und geheilt. Und das sehen wir auch bei den Begegnungen, die dann ausführlicher, also die dann erwähnt werden, wie einen Blinden heilt, einen Gelähmten heilt, einen Aussätzigen und so weiter. Das sind ganz kurze Begegnungen und er sagt, sei heil. Ihr Lieben, ich glaube fest daran, dass auch heute Heilung unkompliziert ist, von Gott her gesehen, von Gott her gesehen. Ja. Und ich sehne mich danach, dass das so unkompliziert geschieht. Lasst uns miteinander diese Sehnsucht entfalten, dass diese heilende Kraft Jesu, so wie er sie damals gegeben hat, heute wieder ganz neu durchbricht in einer völlig unspektakulären und unkomplizierten Weise. Dass wir nicht sozusagen so viele Gedanken uns damit verbinden, ja, was muss vorausgesetzt sein, wann kann Gott heilen, wann kann Gott nicht heilen. Wenn Gott ein Hindernis sieht, sagt das eh. Aber grundsätzlich ist das nicht mit einem Krampf verbunden, ja? Oder mit unglaublichen Aufwallungen von Gefühlen oder Aufbringung von irgendwelchen Glaubensakten. Natürlich ist Glaube eine wichtige Sache, weil es mit Vertrauen zu tun hat. Aber ihr Lieben, wie Jesus geheilt hat, das ist faszinierend für mich. Wie wenig er an Vorbedingungen, an Voraussetzungen verlangt, sozusagen, von Menschen, dass sie von ihm berührt werden. Es ist eher umgekehrt so, dass er zuerst berührt und dann sagt er den Menschen, so geh hin und sündige nicht mehr zum Beispiel. Ja? Er sagt nicht zuerst, hör auf zu sündigen und dann heile ich dich. Umgekehrt. Also aus der Berührung erfolgt dann eine Art von neues Leben. Und ich denke mir, das ist etwas, was mich so gefangen genommen hat, gleich bei dem ersten Satz, wie ich mich vorbereitet habe, es folgten ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die an den Kranken tat. Er hat sie geheilt. Und ihr Lieben, unsere Gemeinde streckt sich danach aus. Viele andere auch natürlich, ja. Wir haben viele Zusagen, dass es geschieht. Wir wollen nicht aufhören. Und wenn wir mehr an Heilungskraft durchbrechen lassen, sehen wollen, dann ist es wichtig, dass wir uns nicht verkrampfen dabei. Dass wir nicht irgendwie es kompliziert machen. Sondern dass wir wie Kinder weiterhin zu ihm kommen und sagen, Herr, wir strecken uns so sehr danach aus, dass du mit diesen Zeichen auch heute uns berührst und dein Königreich dadurch sichtbar wird. Nun, zu dem Verlauf dieser Begebenheit. Jesus fährt also mit dem Boot auf die andere Seite des Sees, also auf die Ostseite des Sees, wo nicht so viele Leute wohnen, auf der Westseite wohnen mehr. Und er ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Das ist eine Redeform im Neuen Testament, also in den Evangelien, die zum Ausdruck bringt, wenn er sagt, er geht auf einen Ort und setzte sich. Dann heißt das, jetzt beginnt eine Lehreinheit. Das sich setzen ist die Vorbereitung für Lehren. Wenn ihr Matthäus 5 lest, ist Beginn der Bergpredigt, und er ging auf einen Berg mit seinen Jüngern und er setzte sich. Und dann sprach er. Ja? Also das heißt, Jesus war jetzt sozusagen dabei, sich mit seinen Jüngern eine Lehrpredigt sozusagen zu erhalten, aber es kommt nicht dazu. Er wird unterbrochen, weil die Volksmengen ihm gefolgt sind. Das kann man sich sehr gut vorstellen. Das Boot fährt ja nicht so schnell über den See, es fährt ja auch nicht über den ganzen See, sondern entlang des Ufers mehr. Und die Leute sind ihm gefolgt. Man konnte ja sehen, wohin er fuhr. Und da hat man ihn relativ bald sozusagen eingeholt und die Volksmenge hatte sicherlich einige Zeit verbracht auf dem Weg. Und nun kommt diese Szene, schlagen wir die nächsten Verse auf, wo es heißt, als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus. Also, Jesus hat irgendwie die Situation mit der Volksmenge nun so eingeschätzt, dass er empfunden hat, diese Leute haben einen sehr großen Hunger nach ihm, nämlich mal nach Jesus, sonst wären sie ihm nicht gefolgt. Und offensichtlich haben sie nicht dafür vorgesorgt, dass sie auch für ihr leibliches Wohl etwas mitnehmen. Ein paar schon, dieser kleine Junge mit den 5 Broten und den 2 Fischen, aber sonst nicht. Und Jesus ergreift jetzt diese Situation unerwarteterweise, weil normalerweise würde er jetzt anfangen zu predigen, aber nein. Jetzt tut er etwas anderes. Und ihr Lieben, dieses Zwiegespräch, das jetzt folgt, ist der Höhepunkt der Geschichte. Vielleicht sogar mehr noch als das Wunder, das geschieht. Und da liegt der eigentliche Schlüssel für die Botschaft, die aus dieser Geschichte herauskommt, auch für uns. Nämlich, dass Jesus nun, weil er die körperliche Verfassung der Menschen sieht, dass sie so hungrig sind, wahrscheinlich wird es schon späterer Nachmittag sein oder früher Abend, egal, sagt er zu Philippus, er eröffnet das Gespräch. Er eröffnet das Gespräch. Das ist sehr wichtig jetzt. Er sagte, woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Also 5000 Leute zu speisen ist keine Kleinigkeit. Es zeigt sich dann, es waren nur Männer gezählt. Das heißt, es waren auch Frauen dabei natürlich und Kinder, aber sicher nicht so viele, weil die Frauen waren damals mehr am Herd als mit den Männern mit da unterwegs und Kinder waren vielleicht auch, sagen wir mal, es waren 6000. Na bitteschön. Das ist die Bevölkerung von Glocknitz. Stimmt's? Glocknitz hat ungefähr 6000 Einwohner, ja. Also, und die sollten jetzt auf einmal gespeist werden, ja, bei einer großen Mahlzeit irgendwo gespeist werden. Und der Philippus antwortet ihm dann ja auch sofort und sagt, na, wir haben gerade noch 200 Denare, also 200 Silbergroschen, aber wenn wir da anfangen würden, davon Brot zu kaufen, dann kriegen wir nicht einmal so viel, dass ein Einzelner nicht einmal ein Stückel, ein Bröcklein bekommen würde bei so vielen Menschen. Also, es ist unmöglich. Jetzt ist die Situation erreicht, in die Jesus sozusagen seine Jünger hier in erster Linie hineinführen möchte. Er möchte ihnen an dieser Frage sagen, ihr seid jetzt vor einer Situation, die ist unmöglich zu lösen. Wir können nicht für 200 Denare Brot kaufen für 5000 Leute, außerdem dort, wo sie gerade sich befinden, am Ostufer, wo sollen sie da so schnell auch Brot herbekommen? Es ist gar nicht einmal so viel da, gleich für 5000 Leute Speise zu kaufen. Es ist eine völlig unmögliche Situation, in die er sie hineinführt. Und jetzt kommt der wichtigste Satz in dieser ganzen Geschichte. Wenn wir den Satz mitnehmen nach Hause, dann haben wir genug geistliche Nahrung. Nämlich der Johannes, der diese Geschichte schreibt, fügt einen Zwischensatz ein. Und dieser Zwischensatz heißt, Vers 6, dies sagte er aber, Jesus sagte das zu dem Philippus, woher sollen wir das Brot kaufen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen. Plötzlich bekommt die ganze Geschichte, die hier geschieht, ein anderes Gesicht. Einen völlig anderen Charakter. Jetzt wird eine Botschaft draus. Es geht gar nicht mehr nur, dass die was zum Essen bekommen. Er sagt also, dieser sagte er aber, um ihn zu prüfen. Und jetzt kommt ein herrlicher Satz. Denn er selbst wusste, was er tun wollte. Ihr Lieben, wenn wir anfangen, über diesen Satz nachzudenken, dann sehen wir, wie dieser Satz ein unglaubliches Evangelium beinhaltet. Er führt diesen Philippus und damit die Jünger, weil der Andreas, der Bruder von ihm, der Bruder vom Petrus, der bestätigt dann noch einmal die Unmöglichkeit der Situation, indem er sagte, ja, ich habe da einen Buben gesehen, der hat da 5 Brote und 2 Fische. Aber was ist das schon so für so viele? Genau dieselbe Sache. Er sieht die Realität, so wie der Philippus, auch der Andreas. Es ist unmöglich in dieser Situation, mit dem Vorhandenen an Geld oder auch an Speisen, diese Leute zu füttern und zu speisen. Und weil Jesus diese Frage gestellt hat, die Jünger haben ja gar nicht daran gedacht, dass man jetzt die Leute füttern müsste. Ja? Aber jetzt hat Jesus das aufs Tapet gebracht und damit wird deutlich, etwas, was so oft uns immer wieder in unserem eigenen Leben plötzlich offenbar wird. Wir stehen in Situationen, die sind unmöglich. Es wird uns gewahr, alle Versuche, die Situation in irgendeiner Weise zu lösen, werden uns aus der Hand genommen. Es ist unmöglich. Und wir haben keine Ahnung, wie diese Situation gelöst werden kann. Und es ist interessant, dass Johannes hier sagt, das hat ihm Jesus natürlich mitgeteilt, sonst hätte es ja nicht sagen können, nachhinein dann natürlich, dass das eigentlich eine Prüfung war. Ihr Lieben, es ist wirklich eine andere Sichtweise, wenn wir die unmöglichen Situationen unseres eigenen Lebens als eine Chance verstehen. Prüfung heißt, eine Chance bekommen. Das ist gemeint. Prüfung heißt nicht, du bekommst einen Einser oder einen Fünfer. Wenn du einen Einser kriegst, bist du belohnt und wenn du einen Fünfer bekommst, bist du bestraft. Das ist mit dem Wort prüfen nicht gemeint. Sondern es ist eine Chance. Prüfung heißt, dass Gott durch eine Situation etwas in meinem Herzen offenbaren möchte, was da drinnen ist. Nämlich, er führt mich und euch in manche unmögliche Situationen, weil er sehen möchte, erkennen möchte, prüfen möchte, uns auf die Probe stellen möchte, ob unser Vertrauen zu Jesus so stark ist, dass wir sagen, du bist auch jetzt in dieser Situation der Herr. Das ist das. Ohne zu wissen, was er tut. Das heißt, Jesus ist wichtiger, das Vertrauen, als alles andere. Also, die Unmöglichkeit der Situation ist für Jesus überhaupt kein Problem. Aber die Sache, ob in unserem Herzen es ein Vertrauen gibt, dass er in jeder Situation der Herr ist und diese Herrschaft auch ausübt. Und es heißt eben da so schön auch weiterhin, denn er wusste, was er tun wollte. Wisst ihr, er hat nicht gesagt, jetzt werden wir mal schauen, wie die Jünger da reagieren und je nachdem werde ich dann handeln. Er hat gesagt, vorher schon. Er wusste genau, was er tun wollte. Und es war seine Absicht, es zu tun, ganz egal, wie jetzt die Jünger diese Prüfung auch bestehen würden. Sondern er wollte diese Situation, nachdem, wie er sich das vorgenommen hat, in jedem Fall lösen, egal wie die Prüfung jetzt ausfällt. Wenn wir das immer nur wüssten vorher. Also wenn wir immer nur in diesem Vertrauen, dieses Vertrauen wachsen können, dass ich sage, ich bin jetzt in einer unmöglichen Situation. Aber Jesus weiß ganz genau, was er jetzt tun muss. Dann kommt Friede, auch wenn ich überhaupt nicht weiß, was er tun wird. Dieses Vertrauen, das will Jesus hervorrufen. Das will Jesus bei jeder Gelegenheit, nicht im Sinne eines Abprüfens, versteht ihr? Sondern es nutzt die Gelegenheiten, dass immer mehr und mehr und mehr und nochmals mehr Vertrauen darin wächst, dass er in jeder Situation der Herr ist. Ihr Lieben, dieselbe Formulierung finden wir zum Beispiel auch bei Abraham. Und da heißt es, dass in Kapitel 22, Vers 1, in 1. Mose, da geht es um die Geschichte der Opferung des Isaak. Und sie beginnt damit, und Gott stellte Mose auf die Probe. Abraham. Ja. Stellte Abraham auf die Probe und sagte, geh mit deinem Sohn Isaak und so weiter, opfere ihn. Von Anfang an wusste Gott, was er tun würde. Es war nicht die Frage, jetzt sozusagen in dem Sinne, dass wenn der Abraham versagt, dass dann der Isaak sterben würde, und wenn er nicht versagt, dann lässt er ihn am Leben. Nein. Es war eine Probe von Anfang an. Er wollte wissen, was im Herzen des Abraham gewesen ist. Und diese Probe, ihr Lieben, hat der Abraham bestanden. Der Philippus hat sie nicht bestanden. Und trotzdem hat Gott das Wunder getan, Jesus das Wunder getan. Versteht? Es ist nicht eine Prüfung nach Noten, um zu strafen oder nicht, sondern um zu offenbaren. Und wie der Abraham in dieser Situation stand, da hat er, natürlich war das für ihn keine Leichtigkeit, aber er hat es getan. Er ist gehorsam gewesen und in dem Hebräerbrief, wo über den Abraham dann gesprochen wird, sagt es ja, er war einer dieser sogenannten Glaubenshelden und er gehorchte Gott auch, wie er von ihm verlangte, dass er den Isaak opfern würde, weil er dachte, dass er den Isaak auch aus den Toten auferstehen lassen hätte können. So groß war sein Vertrauen. Okay, wenn ich ihn jetzt umbringe und sage, die ganzen Verheißungen des Erbes oder des Erben, das war der einzige Nachkomme, die ganze Verheißung, dass aus ihm ein großes Volk geschehen kommen würde, wäre ja zunichte, wenn der Einzige stirbt. Aber er hatte ein Vertrauen, dass Gott genau weiß, was er tun wird. Und wenn es das sein muss, dass er ihn von den Toten auferweckt. Also, ihr Lieben, dieses Geschehen hier ist etwas ganz Außergewöhnliches. Das verdient mehr noch, nicht mehr, aber mindestens gleich so viel Aufmerksamkeit wie das Wunder selber. Was hier innerlich in den Menschen geschieht, wie Gott Situationen, wie Jesus Situationen in unserem Leben sieht und wertet und wie wichtig ihm das ist. Ihr Lieben, es ist ihm so wichtig, dass wie unser Herz geartet ist, dass er ständig an unserem Herz arbeitet und da benutzt er auch unmögliche Situationen. Wir sind bei den unmöglichen Situationen auf die Situation fokussiert. Nur auf das Unmögliche. Und Jesus schaut nur, wie reagiere ich darauf? Das reagiert nicht. Die Unmöglichkeit der Situation, die kratzt Jesus gar nicht. Ja, das ist nicht für ihn die Frage. Sondern die Frage ist, wie wir sozusagen jetzt auf diese Situation reagieren, was auch immer er daraus macht, ob da in uns dieses tiefe Vertrauen ist oder nicht. Und Jesus möchte, dass wir in solchen unmöglichen Situationen nicht fokussiert sind auf das Problem, auf diese Schwierigkeit, auf die Unmöglichkeit, obwohl wir das nie aus unseren Gedanken herausbringen. Aber wir können einen Fokus setzen, wir können uns entscheiden zu sagen, okay, ich nehme diese Situation jetzt als eine Chance, dir zu vertrauen, dass du der Herr bist, auch jetzt. Wo ich nichts sehe, wo ich nichts erkenne, wo es keine Lösung mehr gibt, wo niemand mehr helfen kann, wo ich nicht weiß, wie sich die Tür öffnet und so weiter und so fort. Das ist die eigentliche Botschaft dieses Textes. Er wusste genau, was er tun wollte. Das ist das Schöne hinter der Prüfung, ja? Er weiß im Vorhinein, was er tut. Und wird es auch tun. Weil er ein gnädiger, barmherziger Gott ist. Aber in dem Ganzen will er auch uns mit hineinnehmen im Sinne, lerne noch viel tiefer mir zu vertrauen. Und das ist nicht leicht, ihr Lieben. Wer immer in einer unmöglichen Situation steht, der weiß das. Das ist eine unglaublich herausfordernde Entscheidung, die man da treffen muss. Das ist eine Entscheidung, weil da Gefühle helfen da nichts. Oder gute Vorschläge oder Gedanken oder Ratschläge. Das ist eine Entscheidung. Und wisst ihr, diese Entscheidungen, die müssen wir ununterbrochen treffen. Also in einer Situation, auch gerade wenn sie länger während sind, diese Situationen der Unmöglichkeit, müssen sie jede Stunde, jeden Tag, jede Woche, das hört nicht auf. Das ist eine Prüfungsphase oft, ja. Es ist nicht nur ein Moment, so wie das jetzt hier da war, da war es nicht so lang, weil dann hat ja Jesus sofort eingegriffen. Aber es ist so wichtig, dass wir es verstehen. Und noch einmal, diese Prüfungen, die mit einer unmöglichen Situation zusammenhängen, die haben nicht den Sinn, uns zu bewerten, eben und von dieser Bewertung her abhängig zu machen, was Jesus jetzt tun würde. Wenn Jesus jetzt die Prüfung abhängig gemacht hätte von Philippus, dann hätte er sagen müssen, du hast ihn nicht bestanden, also mache ich jetzt kein Wunder. Wie Jesus mit seinen Jüngern zum Beispiel auf dem Boot war und ein riesiger Sturm kam, Jesus war auch auf dem Boot und er hat sich hinten hingelegt und hat ist eingeschlafen und dann kam dieser Sturm und sie waren außer sich, weil das Boot fing an zu sinken. Eine unmögliche Situation. Die Reaktion war wieder ganz natürlich, so wie der Philippus. Sie rennen zu Jesus und sie schütteln ihn und sagen, Herr, kümmert dich das überhaupt nicht? Und dann sagt Jesus, o ihr Kleingläubigen. Das heißt, warum habt ihr nicht Vertrauen? Das ist es, was Jesus sucht. Sie hatten kein Vertrauen, aber was macht Jesus? Er stand auf und bedrohte den Sturm. Er hat sie nicht bestraft. Versteht ihr? Wir müssen das wegkriegen aus unseren Gedanken. Dass Gott entweder heilt oder nicht heilt, je nachdem, wie wir vertrauen oder nicht vertrauen in dem Sinne. Aber er benutzt diese Gelegenheiten, um in unserem Herzen uns reifen zu lassen, zu ihm hin in unsere Beziehung zu sagen, Herr, du bist mir das Kostbarste und ich weiß, schon bevor ich die Lösung sehe, was immer die Lösung ist, du weißt, was du tust. Das ist die schönste Botschaft des heutigen Tages. Denn er wusste, was er tun wollte. Er weiß, was er tun will in meiner Situation und in deiner Situation. Er weiß, was er tun will. Aber wir sind ihm so wichtig, dass er uns mit hineinnehmen will, dass wir dieses ganze Abenteuer, wenn ich das jetzt einmal so leger sagen möchte, dass wir das mit ihm erleben, als etwas, wo unsere Beziehung zu ihm so durch die Not, die da ist, gestärkt wird im Sinne von Entscheidung des Glaubens. Das ist eine echte Glaubensprüfung, ja, dass wir entscheiden müssen und uns immer wieder auch entscheiden dürfen zum Vertrauen ohne Sehen. Zunächst einmal. Und so ist sozusagen diese Geschichte hier eigentlich der eigentliche Kern dieser Geschichte in diese Richtung zu sehen, dass Gott in uns eine starke Gewissheit hervorrufen möchte, dass wir ihm vertrauen und sagen: Dennoch, obwohl diese Situation so schlimm ist, dennoch halte ich an dir fest. Dennoch entscheide ich mich dafür, dass du der Herr bist über diese Situation und dass du ganz genau weißt, was du tust. Und dann tut Jesus das Wunder. Und er beginnt damit, dass er einen Befehl, oder wie soll man sagen, eine Anweisung, sagen wir so, ausgibt. Er sagt nicht, was er tun wird. Versteht ihr? Ich möchte vielleicht noch einmal, das ist mir so wichtig, dass auch für mich selber, was ich da predige, diese Situation ist Jesus unglaublich bedeutsam, dass er diese innere Haltung der Jünger hervorrufen möchte. Er hätte ja zum Philippus überhaupt nicht diese Frage stellen müssen, die ja ihn ein bisschen auf den Abseits geleitet hat, ja? Es war ja wie eine Fangfrage, kann man ja sagen, nicht? Aber Jesus hatte eine Absicht damit. Er hätte ja auch zum Philippus sagen können, schau mal Philippus, diese 5000 Leute da, die sind unglaublich hungrig. Lass sie lagern, ich werde jetzt ein Wunder tun und sie speisen. Hätte er, warum nicht? Und es wäre auch passiert, es wäre auch ein riesiges Wunder und alle hätten solche Augen bekommen, ja? Keine Frage. Wäre an der Herrlichkeit Jesu nichts verloren gegangen. Es ging Jesus nicht, um sich selber darzustellen, wie gut er ist, also wenn ich das jetzt ein bisschen dumm sage, ja. Sondern es ging ihm noch um viel mehr. Deswegen hat er diese Situation benutzt. Ich bin zutiefst überzeugt. Es hat mich so berührt bei der Vorbereitung, dieser Satz. Deswegen rede ich so viel darüber, ja. Dieser eine Satz, den habe ich noch nie so bedacht, wie dieses Mal jetzt. Und er hat, das ist wie ein Brei, ein süßer Brei, der da so mir herumgeht. Dass er genau wusste, was er tun wollte. Und er hat diese Frage zuerst den Jüngern gestellt, weil er sie prüfen wollte. Und nicht einfach sagen, ja, machen wir heute. Sondern das Eigentliche, der eigentliche Zweck war die Prüfung. Herzensoffenbarung. Darum geht's. Und dann hat Jesus dieses Wunder getan. Und es ist faszinierend, wie dieses Wunder, gehen wir jetzt die nächsten Verse gleich weiter, wo Jesus sozusagen, wie er dieses Wunder tut. Jetzt komme ich wieder zurück auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Das ist so unspektakulär. Aber es geht gar nicht mehr unspektakulärer. Er nimmt diese 5 Brote und die 2 Fische, er bricht das Brot, sagt ein Dankgebet und teilt aus. Fertig. Das ist das Wunder. Wird nichts beschrieben. Er hat nicht erklärt, was da passiert ist. Wie sich das da vervielfältigt hat oder was. Also man muss es so lesen, Jesus nahm die Brote und als er gedankt hatte, teilt er sie aus. Und geht weiter und teilt sie aus. Und geht weiter und teilt sie aus. Und ich glaube, die Menge hat gerade einmal gewusst, was passiert. Man muss sich mal vorstellen, so 5000 Leute. Und die sind da irgendwo. Und Jesus geht da. Und die glauben, naja, der hat eh genug mit, ja. Der schöpft aus dem Vollen. Nein, die haben das gar nicht wahrgenommen. Er teilt aus. Es heißt eben, teilte er sie denen aus, die da lagerten. Das Kleine, was Jesus in seinen Händen hielt, wurde dadurch, dass es in seinen Händen war, groß. Aber wie? Keine Ahnung. Ihr Lieben, das ist die zweite große Botschaft, die zumindest ich jetzt aus dieser Geschichte herausholen möchte, ist dieses Wunder, dass eine tiefe Botschaft für uns sein darf, dass Jesus vieles an Wundern dadurch tut, dass er das Kleine, das wir haben, in seinen Händen vervielfältigt. Manchmal tut er anders Wunder, ja? Aber das ist eine Art, wie er Wunder tut. Und wie er uns herausfordern möchte, dass wir das Kleine, das Geringe, das Sparsame, das Schwache, dass wir das, was wir haben, nie geringschätzen. Nie anfangen darüber zu klagen. Mein kleiner Glaube, meine geringen Finanzen, meine wenigen Gaben und Fähigkeiten, sondern dass wir das, was wir haben, ihm in die Hände geben. Das ist ein wunderschönes Bild. Und in seinen Händen, wow, entsteht Frucht. Die Frucht kommt nicht von uns, sondern kommt dadurch, dass das Kleine, das ich habe, in seinen Händen ist und durch seine Hände weitergegeben wird. Ich gebe es in seine Hände, damit es ausgeteilt wird. Und ihr Lieben, das ist die Vorangehensweise, die Jesus so liebt. Dass er nicht sagt, wie auch bei der Krankenheilung ich vorhin gesagt habe, aber bei anderen Dingen, ja, du musst zuerst einmal das und das können, das und das wissen, das und das an Fähigkeiten haben, so und so lange Christ sein, dieses und jenes Seminar durchgemacht haben, dann. Das sagt Jesus nie. Obwohl das nicht schlecht ist, diese Dinge, ja. Aber das ist nicht die Voraussetzung. Sondern die Voraussetzung, dass unser Leben fruchtbar wird, ist wiederum Vertrauen. Ihr merkt, hier geht es wieder um Vertrauen, dass wenn wir das Kleine in seine Hände legen, dass wir vertrauen, dass er was Großes draus macht. Dass ich mit meinem kleinen Gebet, mit seinem unbeholfenen Gebet
für einen kranken Menschen, dass genauso Heilung geschehen kann wie einen, der, was weiß ich, im Reich Gottes so dasteht. Oder was es auch immer ist, dass auch die kleine Gabe, die ich finanziell gebe, einen unglaublichen Effekt haben kann, denn der Effekt, die Frucht können wir nicht bemessen nach menschlichen Maßstäben. Die Frucht werden wir einmal im Himmel sehen, wie sie bewertet wurde. Versteht ihr, dann wird die Frucht, dass durch einen Evangelisten 10.000 Leute bekehrt worden sind, vielleicht anders erscheinen, wie im Vergleich mit der Frucht eines Bettlers, der zu Jesus gefunden hat und einen anderen Bettler auch bekehrt hat. Da wird für Jesus nicht viel Unterschied sein. Möglicherweise. Ich will nur sagen, die Bemessungsgrundlage ist anders. Also wir müssen nicht schielen, na, der hat so viel, ja, wenn ich so viel hätte wie der, dann könnte ich auch geben. Oder dann könnte ich auch einfacher beten oder was mich einbringen. Wir dürfen das, was wir haben, einfach Jesus in die Hände geben und ihm bitten, Herr, vervielfältige es. Und er wird es tun in dem Maß, wie er möchte. In dem Maß, wie er möchte. Und das ist wiederum eben das, was wir nicht bemessen dürfen. Ob viel oder wenig, das sagt Jesus, was viel oder wenig ist. Nicht unsere äußeren Maßstäbe nach Zahlen und Gewichten und sonstigen Sachen. Ihr Lieben, lasst diese zwei Dinge, die wären mir, sind für mich so wichtig geworden in diesem Text, möchte ich einfach auch euch weitergeben. Diese Möglichkeit, wie Gott die kleinsten Dinge, wenn wir sie in die Hände Jesu legen, damit er sie weitergibt und gebraucht, vervielfältigen kann. Und diese Herausforderung in unmöglichen Situationen, uns zu entscheiden, Herr, ich glaube dir, dass du der Herr bist, auch in dieser Situation, auch wenn ich überhaupt nicht weiß, wie das jetzt ausgeht. Amen. Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass wir in dir immer wieder und wieder Dinge entdecken, die unser Herz zutiefst bewegen und wo du uns immer wieder auch hineinblicken lässt in deine Absichten mit uns, in das, was du mit uns vorhast, was dir wichtig ist. Und Herr, du zeigst es auch so deutlich in dem, wie du gehandelt hast, auch an deinen Jüngern, wie sehr du immer wieder darauf ausgerichtet warst, in den Jüngern Glaube, Vertrauen hervorzubringen. Nicht, um sie zu prüfen im Sinne von zu bewerten, sondern weil es dir so wichtig ist. Das ist die Basis, auf der wir mit dir zusammenleben dürfen, für diese Zeit unseres Lebens und für alle Ewigkeit. In diesem tiefen Vertrauen. Herr, ich bete, dass du hilfst bei jedem Einzelnen unter uns, der in einer schweren Glaubensprüfung steht oder auch in einer nicht so großen Glaubensprüfung, ganz egal, dass du uns hilfst durch deinen Heiligen Geist, dass wir uns entscheiden, das ist eine Willenssache, dafür, dass wir dir sagen, Herr, ich vertraue dir, dass dir nichts entgleitet. Und ich vertraue dir, dass du genau weißt, was jetzt zu tun ist. Und du wirst es auch tun. Und wir danken dir, Herr, dass du auch die kleinen Dinge, die du uns gegeben hast, dass du möchtest, dass wir sie wertschätzen, dass wir nicht einfach nur klagen darüber, über unsere Schwachheit und Kleinheit und all die Dinge, sondern dass wir sie sehen als Chancen, als etwas, was wir dir von ganzem Herzen und fröhlich und kindlich zur Verfügung stellen, damit du sie vervielfältigen kannst, zum Segen anderer und dadurch Frucht daraus wird. Hilf uns dazu, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.